Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Edinburgh, Anfang Mai 1868. Um ihn herum Meer. Kein Land, soweit das Auge reicht. Einzig das blaue Samtband des Horizonts. Züngelnde, glucksende Wellen, gurgelnde Strömungen. Sprühende Gischt, die Regenbogen in den Himmel malt. Er steht auf einem kleinen Felsen im Nichts. Rutschig und feucht ist der Untergrund, von Muscheln und Seepocken gezeichnet. Ein paar Quadratmeter Gestein nur, mit wenigen Schritten zu ermessen. Eine Böe durchzaust sein Haar. Der Geruch von Rauch und schmelzendem Eisen mischt sich in den Algendunst des Meeres. Orange-rote Flammen züngeln ins Blau. Er hört das Hämmern von Eisen auf Eisen, von Metall auf Stein oder Holz. Nun befreit er sich aus dem Bann dieser Eindrücke, zwingt sich in rationalere Gedankengänge zurück. Nur für wenige Stunden ragt dieses Riff aus dem Meeresspiegel. Die meiste Zeit tanzen über ihm die Wellenkämme, überqueren ihn Fischwärme. Bald ist es wieder soweit, der Pegel steigt. Bald raubt das Meer ihm den Grund, auf dem seine Füße Halt finden. Dennoch hat er keine Angst. Ebenso wenig wie die Arbeiter um ihn herum. Es ist ein klarer Tag mit Diamanten funkelnden Meeresspitzen und nichts weist auf das Herannahen eines Sturmes hin. Sie können sich unbesorgt auf ihr Geschäft konzentrieren. Auf den beengten Steinen tummeln sich 32 Männer und werkeln. Ein jeder ist ein Meister seines Fachs. Die zwei Schmiedeöfen spucken Flammen, die Ambosse singen unter den rhythmischen Schlägen. Sie schärfen die Spitzhacken, Meißel und Brecheisen, die an dem Granit rasend schnell stumpf werden. Alle Gesichter schimmern zufrieden über das, was sie schon jetzt erreicht haben, so wie auch sein Herz beim Anblick der Baustelle vor Stolz zu jubilieren beginnt. Das Fundament des Leuchtturms ist gelegt. Ein makelloses Rund wurde in den Stein gekerbt, ein perfekter Ring von Steinen eingepasst, jeder so exakt an den anderen und an den Felsgrund geschmiegt, dass kein Wassertropfen die Ritzen durchdringen wird. Eine technische Meisterleistung, denn jeder tonnenschwere Stein wird nach seinen Berechnungen an Land zurechtgehauen und nummeriert, mit dem Schiff zu diesem Riff geschippert, mit Hilfe von Seilwinden und dem schwankenden Boot auf den Felsen gewuchtet, ein ums andere Mal ein lebensgefährliches Unterfangen. Zuletzt wird er von den Arbeitern im Schwalbenschwanzsystem verlegt und gegebenenfalls im Feinschliff angepasst. Ein gigantisches Puzzle, damit die Bausteine nicht zum Spielball der Wellen werden. Überhaupt ist der Bau dieses Leuchtturms ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist ein Bauwerk, das die meisten für unmöglich halten und das dank seiner Berechnungen und der Kunstfertigkeit seiner Männer dennoch gelingen wird. Gelingen muss. Sonst ist sein Ruf ruiniert. Sonst ist es um ihn und die Seinen geschehen. Aus dem Augenwinkel bemerkt er eine Bewegung. Was ist denn mit der Smeaton, dem Schiff, das sie auf den Felsen brachte und auch wieder an Land bringen soll? Die einmastige Sloop ist von ihrem Liegeplatz abgedriftet und treibt nun anscheinend führerlos von ihnen weg. Sie muss sich von der Mooring abgerissen haben. Sprachlos beobachtet er sie wie vom Schlag getroffen, unvermittelt, hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die Smeaton muss zurückkehren, denn wenn die Flut zunimmt, werden sie sonst jämmerlich ersaufen. Todesangst ergreift von ihm Besitz. Er will seine Männer warnen und beißt sich doch auf die Zunge. Wenn sie in Panik geraten, können sie ihr Leben durch unüberlegte Rettungsversuche erst recht gefährden. Das Hämmern verklingt tröpfelnd. Der erste Arbeiter hat bemerkt, dass die Smeaton weiter abgedriftet ist und die anderen nehmen nun sein Erstarren wahr. In dieser kleinen Gemeinschaft und in dieser lebensfeindlichen Umwelt nimmt jeder die kleinste Nuance wahr. Sie alle sind menschliche Seismographen. Blass werden sie, ihre Augen sind schreckgeweitet und doch sagt keiner auch nur ein Wort. Ihre Blicke flackern in die Runde, halten sich hilfesuchend an seinem fest. Bleischwer legt sich die Verantwortung auf seine Schultern. Jeden Arbeiter hat er handverlesen, er kennt jede Lebensgeschichte, viele Familien, die meisten ihrer Hoffnungen und Nöte. Aber er kann nichts tun, außer Zuversicht zu zeigen und im Stillen zu beten. Zu rufen wäre vergebens, denn die Besatzung der Smeaton weiß, wie es um sie steht. Es muss ein gravierendes technisches Problem geben, das sie davon abhält, zu ihnen zu kommen. Als wäre nichts geschehen, arbeitet er weiter. Seine Männer folgen seinem Beispiel in stillem Entsetzen. Eine erste Welle nässt seinen Fuß, bald umspielen weitere seine Beine. Der Meeresspiegel steigt schnell. Eisige Kälte kriecht mit jedem Tropfen tiefer in seinen Körper. Er unterdrückt ein Beben. Als die Arbeit unmöglich wird, verstauen die Männer das Werkzeug ruhig, wie unter einem Bann. Nur an ihren flatternden Händen und den sich in stummen Gebeten öffnenden Mündern sieht er, wie es um sie steht. Ebenso wortlos scharren sie sich um die Anlegestelle für die beiden kleineren Boote, die üblicherweise zum Transport des Proviants verwendet und die nun langsam vom Meer eingekesselt werden. Bange, aufgewühlte Blicke huschen hin und her. Diese Boote werden niemals für sie alle reichen. Wer wird sich retten können? Wer muss sterben? Die Smeaton ist inzwischen weit abgeschlagen, zu weit. Doch nichts geschieht. Keiner kämpft um seinen Platz in einem der Rettungsboote. Keiner stößt seinen Nächsten ins Wasser, um selbst zu überleben. Die melancholische Feierlichkeit seiner Leidensgenossen beeindruckt ihn tief. Er will seinen Männern befehlen, allen Ballast von den Booten zu schaffen, doch die panische Angst verschlägt ihm die Stimme. Wird auch er hier und jetzt sterben? Verstört und schweißnass schreckte Lewis hoch. Er brauchte seinen Puls nicht zu fühlen. Er wusste auch so, dass er viel zu schnell war. Keuchend sog er die Luft ein, versuchte seinen Atem in einen ruhigeren Fluss zu bringen. Allzu lange war er gestern in die Notizen seines Großvaters eingetaucht, statt zu erledigen, was ihm aufgetragen worden war. Staubtrockene Fleißarbeit war nichts für ihn, und das hatte er nun davon. Schon als Kind hatte er ständig geträumt, und vor allem die Albträume waren ihm bis heute geblieben. Er erinnerte sich noch genau, wie dankbar er als Kind jeden Morgen gewesen war, wenn das Licht die Dunkelheit vertrieben hatte. Stets hatte er das Gefühl gehabt, noch einmal verschont worden zu sein. Manchmal ging es ihm noch heute so. Lewis schälte sich aus dem Bett. Auf seinem Schreibtisch lagen Unmengen aufgeschlagener Bücher, Briefpapiere, aufgerissene Umschläge, die Mappen, die er so schmählich ignoriert hatte. Die Standuhr schlug. Er hatte verschlafen. Auch das noch. Warum hatten ihn weder Cammy noch das Dienstmädchen geweckt? Nun hatte sein Vater einen Grund mehr, ihm eine Strafpredigt zu halten. Und das war das Letzte, was er wollte, liebte und bewunderte er Tom doch sehr.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein Ausschnitt aus Die Leuchttürme der Stevenson von Sabine Weiß. Wir freuen uns, dass Sabine heute bei uns ist und ihren Roman vorstellt. Der Roman ist am 30. August erschienen. Und Sabine ist normalerweise bekannt für spannende Sylt-Krimis. Und heute gibt es eben den historischen Roman. Es gibt auch weitere Romane im historischen Genre über Madame Tussaud, die Hansetochter oder sogar den Bau des Michels in Gold und Ehre. Im aktuellen Roman stellt sie den Schriftsteller Robert Louis Stevenson in den Mittelpunkt. Sabine Weiß, schön, dass du zu uns in die 236. Sendung gekommen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Heike.
Genau, wir haben einige Fragen vorbereitet und da geht es natürlich um Robert Louis Stevenson, der vielleicht vielen nur durch die Schatzinsel oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde im Gedächtnis ist. Jeder kennt diese Bücher durch diverse Verfilmungen. Und wieso hast du dir diesen schottischen Schriftsteller ausgesucht?
Das war eigentlich eine doppelte Geschichte sozusagen. Dieses Thema kam aus mehreren Wegen auf mich zu. Einerseits habe ich eine große Faszination für Leuchttürme und auch für Schottland. Und ich war schon häufig in Schottland unterwegs und habe immer die Leuchttürme aufgesucht. Und wenn man dort vor den Leuchttürmen steht, dann gibt es immer so eine Tafel, auf der steht was über den Leuchtturm. Und in der Ecke ist immer so ein Kasten, da steht dann was über die Leuchtturm Stevensons. Und dort habe ich zum ersten Mal erfahren, dass alle schottischen Leuchttürme von einer Leuchtturmbauerdynastie gebaut wurden. Und dass der berühmteste Vertreter dieser Leuchtturmbauerdynastie der junge Robert Louis Stevenson gewesen ist, der Autor der Schatzinsel und vieler anderer Romane. Ich fand das total faszinierend und habe mir bei einer dieser Reisen ein Buch gekauft, The Lighthouse Stevensons von Bella Bathurst. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, der mit einem Sachbuch näher in das Thema einsteigen will. Und habe so gedacht, oh, es wäre so cool, darüber mal einen Roman zu schreiben, aber für den deutschen Markt ist das wahrscheinlich eher nichts. Und deshalb habe ich mich ganz besonders gefreut, als im letzten Jahr dann ich mit meinem Verlag zusammensaß, mit Bastei Lübbe, und wir so darüber brüteten, was ich als nächstes schreiben sollte, und dann plötzlich aus dem Lektorat der Vorschlag kam, ach, hättest du nicht Lust, über die Lighthouse Stevensons ein Buch zu schreiben? Und ich sagte dann gleich, ja, yay, da habe ich schon was. Und habe mich da reingestürzt, und man könnte diese Geschichte dieser Leuchtturmbauer-Dynastie auf verschiedenen Ebenen erzählen. Und eine Ebene ist eben die Geschichte von Robert Louis Stevenson. Und das ist eigentlich die, die mir auch persönlich am liebsten gewesen ist, weil er einfach eine ganz, ganz großartige Persönlichkeit gewesen ist. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, da einzutauchen und ihn auch neu zu entdecken.
Vor allen Dingen passt er ja auch total gut ins Literaturradio, wo wir ja heute sind. Was hast du denn eigentlich von ihm noch gelesen, außer den beiden berühmtesten? Er hat ja noch jede Menge mehr geschrieben, habe ich gelesen, ne?
Ja, er hat ein echt sehr, sehr umfassendes, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Bände das ganze Gesamtwerk hat. Das ist ja auch ein bisschen nach den Ausgaben unterschiedlich. Er war ein unfassbar produktiver Autor, der richtig, richtig viel geschrieben hat, jeden Tag geschrieben hat oder diktiert hat und hat wirklich sehr, sehr viel produziert und man kennt nur sehr wenig. Ich habe relativ viel gelesen, auch andere Romane, aber auch seine Essays. Er hat tolle Essays geschrieben, die zum Teil, aber nur zum kleinen Teil auch auf Deutsch veröffentlicht wurden. Und was ich besonders geliebt habe oder auch besonders liebe, das sind seine Briefe. Die sind erst relativ spät entdeckt worden und veröffentlicht worden. Aber in seinen Briefen kommt auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise seine Persönlichkeit zum Vorschein. Und er ist halt ein sehr empfindsamer, sehr intelligenter, sehr witziger und selbstironischer junger Mann gewesen oder auch Mann gewesen später. Und das hat mir echt sehr, sehr viel Freude gemacht, diese Briefe zu lesen.
Und wie viel Sekundärliteratur hast du da noch dazu gekriegt, also als du dann recherchiert hattest?
Etliche Raummeter, würde ich mal sagen. Ich bin ja jemand, der wirklich recherchiert bis zuletzt und alles versucht rauszufinden, was geht. Und ich bestelle auch sehr viel in der Universitätsbibliothek nach wie vor. Ich kaufe aber auch sehr viel und ich habe schon ziemlich viel Sekundärliteratur gelesen. Das liegt auch daran, dass sich viele Autoren auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise mit Robert Louis Stevenson beschäftigt haben oder mit bestimmten Aspekten seines Lebens. Und für mich ist das ganz spannend gewesen, mein eigenes Puzzle sozusagen zusammenzusetzen.
Irgendwie, also mir war es nur mit Dr. Jack und Mr. Hyde so. Damit konnte ich was mit ihm verbinden. Die Schatzinsel, muss ich gestehen, habe ich nur im Fernsehen gesehen. Also sage ich mal, das ist sowieso verfälscht. Aber jetzt durch deinen Roman, den ich jetzt lesen durfte, ist mir ein ganz anderer Mann halt offenbart worden. Und diese Leuchttürme, die waren mir auch nicht bewusst, dass er dahinter ist. Also ich meine, Stevenson ist ja auch nicht so ein Name, der so selten vorkommt, ne? Ja, und jedenfalls zeigt eine ganz andere Seite des Schriftstellers. Und eigentlich sollte er ja in die Fußstapfen seines Vaters treten und Ingenieur studieren. Widersprach man eigentlich im 19. Jahrhundert so einfach seinem Vater?
Nee, auf keinen Fall. Also die Dynastie ist ja sozusagen gegründet worden von seinem Urgroßvater. Das war der hieß Thomas Smith damals noch. Und der hatte so die ersten Leuchttürme gebaut, war dabei aber ja nicht so sehr innovativ, wie das später der Fall gewesen ist. Der eigentliche Gründervater war der Großvater von Robert Louis Stevenson, Robert Stevenson. Und der baute auch wirklich einige echt bahnbrechende Leuchttürme wie den Bell Rock. Und es war irgendwie klar, dass Robert Louis Stevenson auch Leuchtturmbauer werden muss. Und das war eine sehr auch strenggläubige Familie, eine sehr liebevolle Familie, aus der er stammte. Er war das einzige Kind. Er war sehr kränklich seit seines Lebens, sehr umhegt von seinen Eltern. Und er fühlte sich er liebte die sehr und er fühlte sich sehr verpflichtet. Aber er fühlte sich zeitweise auch anscheinend erdrückt von deren Liebe und von den Erwartungen, die sie hegten. Zumal er immer schon sehr kreativ gewesen ist. Schon als Kind war er wahnsinnig kreativ und hat sich seine eigenen Geschichten ausgedacht und geschrieben. Und es war für ihn ganz, ganz schwer, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Also er versuchte das zeitweise, und das ist diese Phase, die ich eben auch erzähle, diese Phase, in der er zum Leuchtturmbauer ausgebildet wurde und in der er aber feststellte, dass das nichts für ihn ist und sich so peu à peu von seinen Eltern auch abnabeln musste und einfach in die Konfrontation gehen musste. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schwer für ihn damals. Also ja.
Und du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, halt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dieses Thema gewählt hast. Und da hatte ich dann beim Lesen mal überlegt, das kann sie doch nicht einfach so mit dieser Auftragsarbeit halt alles recherchiert haben. Wann hast du dich das erste Mal, also jetzt so ganz ehrlich, wann hast du dich das erste Mal mit Robert Louis Stevenson so intensiv beschäftigt?
Ja, also ganz ehrlich, schon auch bei den Recherchen für dieses Buch, beziehungsweise bei dieser Lektüre von diesem Sachbuch von Bella Bathurst. Wann ich das gekauft habe, kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau sagen, weil ich ja, also ich würde mal sagen, so in den letzten 15 Jahren irgendwie ein paar Mal in Schottland gewesen bin. Und so, das kann ich jetzt nicht so genau festmachen. Aber mir ist auch nicht klar gewesen, was für eine Persönlichkeit er gewesen ist und was er für unterschiedliche Facetten in seinem Werk hatte. Und das ist mir jetzt eigentlich erst bei diesen Recherchen klar geworden. Und deswegen kann ich einfach nur alle dazu aufrufen, wirklich auch mal Stevenson zu lesen und mal einzusteigen in das Werk und ihn einfach auch mal zu entdecken als Autor und als Menschen.
Bekannt ist er ja eigentlich durch seine Abenteuerromane halt, wie die Schatzinsel, ne? Jeder, den ich gefragt habe, der hat gleich gesagt, Schatzinsel.
Das war ein extremer kommerzieller Erfolg, der für ihn damals auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Der Roman hat ja eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Und zwar Robert Louis Stevenson mit seinen Eltern und seiner Frau und dessen Sohn im schottischen Highlands unterwegs. Und sie waren, wie das in Schottland halt so ist, in einem Hotel oder in einer Pension. Und es regnete ununterbrochen. Und Robert Louis Stevenson dachte sich halt diese Geschichte der Schatzinsel aus. Und sein Vater zeichnete half ihm, die Karte dafür zu zeichnen. Und so spannen sie halt über Tage diese Geschichte immer weiter fort. Und dann war aber am Ende des Urlaubs diese Geschichte nicht zu Ende und er schrieb die dann weiter. Und das war halt wirklich ein absoluter weltweiter Erfolg für ihn. Und das war total wichtig, weil er wirklich auch tatsächlich auch Zeit seines Lebens, nachdem er schon diese großen Erfolge hatte, immer noch ganz stark mit sich als Autor gehadert hat. Er hatte das wirklich... Er hat wirklich immer noch sehr, sehr lange an sich auch selbst gezweifelt. Und deswegen war dieser Erfolg auch so sehr wichtig. Aber der hatte natürlich auch einen großen Haken, der Erfolg. Denn bis in die 70er Jahre hinein hatte man, also es gab so einen Hype um Robert Louis Stevenson noch zu Lebzeiten, etwas später dann auch noch. Aber in den 70er Jahren zum Beispiel gab es ein Lexikon der englischen Literatur, wo er nicht mal erwähnt wurde, weil man immer ihn abtat als Kinder- und Jugendautor. Und deswegen ist eigentlich diese Wiederentdeckung echt überfällig gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das eigentlich mit den zeitgenössischen Biografien? Du hast ja auch über ihn gelesen. Konnten die einen einheitlichen Eindruck vermitteln oder haben die sich manchmal auch widersprochen?
die haben sich durchaus auch manchmal widersprochen. Es war schon zu Lebzeiten so, also er war ja dann irgendwann echt ein Star. Also er lebte dann ja gegen sein Lebensende an der Südsee. Und wenn sie dann mal nach Australien fuhren, um da irgendwie sich neu einzukleiden, er und seine Familie, oder was einzukaufen oder einfach Urlaub zu machen, dann wurde er tatsächlich auch schon von Fotografen begrüßt. Also er war wirklich jemand, der erkannt wurde und fotografiert wurde. Es war damals, glaube ich, relativ früh. Aber er war bestimmt einer der Ersten, dem das so ging. Und natürlich weckte sowas auch Neider. Und schon zu Lebzeiten gab es sehr kontroverse Interpretationen seiner Persönlichkeit. Das veränderte sich dann nochmal stark, als er starb. Weil danach kamen dann ganz viele, die angeblich seine dunklen Seiten in Edinburgh erlebt hatten und dann ihm nachsagten, also er hätte Haschisch geraucht und mit Prostituierten zu tun gehabt und hätte uneheliche Kinder. Und da gab es so alle möglichen Geschichten und Mythen, die zum Teil wahr waren, zum Teil wahren Kern hatten, aber zum Teil eben auch erfunden waren. Und eine ganz neue Richtung gab es dann nochmal in der Wahrnehmung von Robert Louis Stevenson, als seine Briefe veröffentlicht wurden, weil da wirklich ja, wie ich schon sagte, seine Persönlichkeit nochmal ganz anders zum Vorschein kommt.
Genau, und das, um bei einem historischen Roman diesen Charakter so hervorzuheben, wie er wahrscheinlich war. Du hast ja bei der Fiktion viel mehr Freiheiten, wie der sich entwickeln muss, damit die Geschichte gut läuft. Und bei so einem wahren Charakter ist ja hier der Unterschied. Und wie gehst du denn als Autorin vor, um diesen wahren Kern hervorzuheben?
Naja, durch einfach unfassbar viel Recherche. Also ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, was will ich erzählen und wie will ich diese Persönlichkeit erzählen. Und dann recherchiere ich halt und dann versuche ich das mit mehreren Quellen abzugleichen. Ich arbeite dann natürlich ganz stark mit den, wie gesagt, Tagebüchern, Briefen, Zeitzeugenberichten und so weiter, aber auch mit späteren Beurteilungen. Also zum Beispiel war er ja schwer lungenkrank und damit haben sich, also bis heute eigentlich, beschäftigen sich Ärzte damit, was er dann wohl tatsächlich hatte, weil seine Symptome zum Teil halt zu der damaligen Diagnose eigentlich gar nicht gepasst haben.
Und in deinem Roman Die Leuchttürme des Stevenson kommst du ja fast ohne Fiktion aus. Also wenn man da mal guckt, halt so, die haben ja fast alle gelebt, die du da auftreten lässt. Lebst du denn dann die ganze Schreib- und Recherchezeit irgendwie in dieser anderen Zeit, um dich dann einzufühlen?
Am liebsten ja. Das finde ich echt total schön. Also ich lese dann wirklich auch sehr, sehr viel drumherum. Also gerade dieses Edinburgh dieser Zeit, dieses Old and New Town, dieses schicke, glattpolierte, reiche Edinburgh und dagegen diese armen Viertel und auch diese Kontraste in den Highlands. Das ist für uns natürlich heute total malerisch, aber das ist einfach auch eine ganz arme Gesellschaft gewesen. Wir haben dann noch den anderen Kontrast, diese wahnsinnigen technischen Leistungen gegen diese urwüchsige Landschaft, der ewige Kampf gegen die Natur. Sein Vater war ja ein passionierter Meteorologe und hat ja auch da wirklich Bahnbrechendes in der Forschung geleistet, was die Meteorologie angeht. Und der, für ihn war wirklich der Sturm, das war ein eingeschworener Feind von ihm. Also der hat das wirklich auch persönlich genommen. Und das versuche ich einfach auch alles dann mitzulesen und mitzunehmen. Und ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich in dem Roman Die Leuchttürme der Stevensons schon Fiktion. Also gerade was die Liebesgeschichten angeht von Robert Louis Stevenson in seiner Jugend. Also wo man einfach in den Biografien, wo immer bestimmte Namen auftauchen oder mal eine bestimmte Dame auftaucht, und dann bestimmte Gerüchte auftauchen. Und da habe ich mich dann halt einfach für meine eigene Version der Geschichte entschieden.
Ja, aber man merkt es nicht. Und du hast ja eben gerade gesagt, du warst sehr oft in Schottland. Wo warst du denn da überall? Auf seinen Spuren?
Ja, überall zu sein, natürlich jetzt vermessen, aber wir haben schon Schottland irgendwie kreuz und quer. Ich war ja beim ersten Mal zu den Recherchen meines Romans Die Wachsmalerin, das Leben der Madame Tussaud in Schottland und seitdem immer wieder. Und ich bin echt so kreuz und quer durch das Land gereist, an die Küsten, auf die Inseln. Und jetzt für die Leuchttürme der Stevensons habe ich wirklich nochmal ganz gezielt bestimmte Orte aufgesucht, weil ich bestimmte Orte einfach gerne sehen wollte. Also ich war ein paar Tage in Edinburgh, weil ich auch in der National Library war und auch Briefe und so Tagebücher und Reisebücher angeschaut habe von Robert Louis Stevenson, die man dann wirklich nur mit Handschuhen und Kissen anfassen kann. Das ist natürlich auch echt ein ganz besonderer Moment, sich so mal einer Persönlichkeit zu nähern. Und wir sind dann aber auch an Orten gewesen, an denen er auch tatsächlich gewesen ist und über die er schreibt oder wo es besondere Leuchttürme gab. Also das war vielleicht, also um mal so Orte zu nennen, also das war die Isle of Mull halt im Westen bis hin zur kleinen Tideninsel Arid, und wir waren aber auch bis, also ich mit meinem Mann sind zusammengereist, und wir waren aber auch bis zur äußersten Spitze der Shetlandinseln, weil ich unbedingt einen der unmöglichen Leuchttürme des Stevensons in echt sehen wollte. Und da die anderen unmöglichen Leuchttürme sich auf Felsenriffen, wie eben in der Leseprobe beschrieben, befinden, die wirklich viele, viele Meilen auf See sind und wo man auch nicht einfach so einen Fischer findet, der einen dahin fährt im Zweifelsfall, sind wir halt auf die Shetlands gereist, und dort auf der hinter der äußersten Insel befindet sich auf einem kleinen Felsen, kurz vor der Arktis sozusagen, Muckleflugger, ein ganz, ganz interessanter und wirklich beeindruckender Leuchtturm.
Und wenn du das so beschreibst, wie das so gebaut wurde, also da habe ich die wirklich nicht beneidet, dass die da in diesem eiskalten Wasser, ist ja ziemlich weit im Norden, ne? Und dann mit der Strömung, dem Wind, also diese Naturgewalten halt hantieren mussten, um da irgendetwas zu machen, wie ein Fundament, ne? Also es ist wirklich gut beschrieben.
Ja, das ist auch einfach echt beeindruckend. Also wenn man das liest, also gerade die Entstehung des Du Attack, wo ja auch Robert Louis Stevenson ein bisschen beteiligt gewesen ist und wo er bei den Bauarbeiten gewesen ist. Und das ist ein Leuchtturm, der liegt vor der Isle of Mull, also in Richtung Amerika, und auf einem ganz langgezogenen Riff, das die meiste Zeit überhaupt nicht zu sehen ist. Und da war das so, da waren wirklich ganz widrige Bedingungen. Und dann ist das so gewesen, da wurden dann in einem Jahr wurde so das Fundament gelegt, dann wurden die ersten tonnenschweren Granitsteine dorthin buxiert mit diesen Schiffen, und dann kam der Herbst und am nächsten Jahr fuhr man wieder hin und alle Steine waren weg, und dann fragt man sich wirklich, was für Gewalten dort wirken, um diese tonnenschweren Granitsteine einfach von diesen Felsen zu spülen. Also es ist auch so eine Sisyphus-Arbeit gewesen, also schon ganz, ganz gewaltig.
Genau, und dann habe ich immer gedacht, die Leuchttürme, die sind ja auch meistens durch Leuchtturmwärter halt bestückt gewesen. Wie sieht denn eigentlich so eine Jobbeschreibung aus? Da kriegt man noch kaum jemanden dazu, halt so, verbringe den Rest deines Lebens halt in so einer unwirtlichen Gegend.
Ja, das waren auch ganz spezielle Persönlichkeiten, die da gesucht wurden. Also bei den Stevensons ist es so, der Robert Stevenson, der Gründervater eigentlich ja dieser Dynastie, das war ein sehr, sehr akribischer, penibler Mann. Und der hat für alles Regeln geschaffen, alles musste geregelt werden. Und so wurde auch dieses Leben der Leuchtturmwärter minutiös geregelt. Und immer wenn es ein neues Problem gab, gab es eine neue Regel dafür. Und er suchte vor allem ehemalige Seeleute von der Marine zum Beispiel, aus dem Handel, oder Fischer, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, weil sie eben das Meer kannten und weil sie auch möglicherweise so eine militärische Disziplin hatten. Es half, wenn man gut kochen konnte und umgänglich war. Also das war, man musste seinen Frieden in der Natur finden, weil die waren ja teilweise wochenlang auf diesen Leuchttürmen eingeschlossen. Klar war auch, die durften keinen Alkohol trinken, also die mussten nüchtern sein. Und Sauberkeit war damals unheimlich wichtig. Also und zwar persönliche Sauberkeit, aber eben auch eine Sauberkeit natürlich dieser Linsen. Also so ein Leuchtturm oben, so eine Laterne, musste täglich poliert werden, damit die wirklich entsprechend leuchtete. Und bei diesen jährlichen Inspektionstouren, es gab dann so Inspektionstouren, wo die mit Schiffen immer die Stevensons von Leuchtturm zu Leuchtturm gefahren sind und sich angeguckt haben, ob da alles in Ordnung sind. Und da wurde wirklich alles kontrolliert, ob es in der Küche schlecht riecht, ob die Kinder sauber sind, ob die Lampe poliert ist, ob irgendwie das Gebetbuch am richtigen Platz liegt. Alles wurde kontrolliert. Also das war wirklich kein einfacher Job.
Das hört sich nach Stress an, genau. Aber Leuchttürme bringen ja auch Sicherheit in die Seefahrt. Haben das übrigens alles schon so gesehen oder gab es auch irgendwie Anfeindungen gegen diese Leuchtturmbauer?
Also es gab total viele Anfeindungen gegen die Leuchtturmbauer, weil viele Menschen auf den Inseln eben auch vom Schiffbruch lebten. Das waren Wracksucher, da wurden teilweise auch falsche Lappen aufgestellt, sodass Schiffe auf Riffe gelockt wurden. Das ist auch dort gang und gäbe gewesen. Und für die war natürlich jeder Leuchtturm eine Gefahr. Und das war eine Diskussion, die besonders geführt wurde am Pentland Firth. Das ist eine Meerenge im Norden von Schottland, zwischen dem Norden von Schottland und den Orkneyinseln. Seeinseln. Das ist eine echt ganz zauberhafte Landschaft. Ich bin auch mehrfach schon mit der Fähre darüber gereist. Ich hatte immer gutes Wetter, aber das ist tatsächlich eine der gefährlichsten Meerengen der Welt. Und als dort die Leuchttürme gebaut wurden, kam es wirklich zu ganz dramatischen Szenen, weil die Menschen auf den Inseln das einfach nicht wollten.
Ja, das kann man sich auch gut vorstellen. Ja, und im Nachwort hattest du noch was total Interessantes verraten. Und zwar, weil du gerade sagtest, du bist da immer hingefahren. Du hast auch verraten, dass du auf der Insel Mall gecampt hast. Und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, so weit oben und so. Ist es da eigentlich nachts auch so feuchtneblig, wie man das so aus dem Norden von Dänemark kennt?
Nee, es ist natürlich total hell. Also es ist ja doch im Sommer länger hell. Und wir hatten wirklich ganz, ganz großartiges Wetter auf der Isle of Mull. Das war auch mir wirklich echtes Anliegen, weil das eine der also wichtigen Szenen für mich im Roman gewesen ist. Und ich wollte unbedingt dorthin. Und das war auch so spannend, weil man auf Arid, also Arid ist so eine ganz kleine Insel, das ist eine Tideninsel vor der Isle of Mull. Und Tideninsel bedeutet, man kann auf diese Insel zu Fuß, wenn Ebbe ist. Dann wird so eine Landbrücke freigelegt und man kann rüberlaufen. Und auf dieser Insel waren die Leuchtturmwärterhäuser und auch der Steinbruch für den Leuchtturm Duatak, der sich dort auf See befand. Und auch das Observatorium. Und dort hatte Robert Louis Stevenson eine Zeit verbracht und beschreibt das auch in seinen Briefen. Und was ich so interessant daran fand, ist, dass er damit auch ganz stark in seinen Romanen arbeitet. Also an diesem Erlebnis kann man sehen, wie seine eigene Biografie sich auf seine Romane ausgewirkt hat, nämlich auf die Abenteuer des David Balfour oder Entführt. Das ist ja so eine Highland-Saga, wo die Hauptfigur entführt wird und Schiffbruch erleidet auf einem Riff. Und das ist genau das Riff. Und er wird dann auf eine Tideninsel gespült und denkt dort erst, er müsste verhungern, weil er denkt, er kommt nie wieder an Land und er ernährt sich von Muscheln und wird furchtbar krank, verdirbt sich den Magen und so. Bis dann irgendwann ein Fischer vorbeikommt und den er dann anruft, also er ruft dann und der Fischer sagt dann, ja, aber wieso wartest du nicht bis Ende und gehst einfach über die Landbrücke. Und dann erkennt er euch als Städter, habe überhaupt keine Ahnung von den Geflogenheiten hier. Und das ist eine ganz, ganz einprägsame Szene aus diesem Roman, wo ich einfach sofort gesehen habe, das hat er, hat Robert Louis Stevenson, da hat er eben ganz stark aus seinen Erlebnissen auf der Isle of Mull und auf Arid profitiert. Rausgeschöpft.
Genau. Und sehr lebendig, genau. Robert Louis Stevenson war ja sehr reisefreudig. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie lange er an den jeweiligen Orten geblieben ist?
Ja, das lässt sich sogar relativ genau nachvollziehen, da er eine sehr umfangreiche Korrespondenz geführt hat und auch Tagebuch geschrieben hat. Und dadurch weiß man eigentlich relativ genau, wo er gewesen ist. Robert Louis Stevenson ist ja nicht nur gereist, weil er gerne gereist ist, das auch, sondern er ist auch viel gereist, weil er auf der Suche nach Gesundheit war. Er war ja ein sehr, sehr kränklicher Mann, später auch, hatte immer Blutstürze, bei denen alle dachten, er würde gleich sterben und dann hat er sich doch wieder berappelt. Und er war sehr, sehr lange immer auf der Suche nach Heilung. Also er war in verschiedenen Kurorten, aber er reiste dann auch in trockenere und wärmere Gefilde, in denen es ihm einfach besser ging. Und irgendwann zu einem Zeitpunkt in seinem Leben wusste er auch, wenn er noch einmal einen Winter in Schottland verbringen würde, das Schottland, das er ja so sehr liebte eigentlich, dann würde er sterben. Und so landete er schließlich in der Südsee.
Ja, da wärst du doch bestimmt gern dabei gewesen, oder?
Ja, da wäre ich auch gern dabei gewesen, zumal er da wirklich gut drauf gewesen ist. Also er war ja wirklich teilweise ein Pflegefall und mehrfach dachten alle, er würde sterben und alle eilten an sein Bett, um sich von ihm zu verabschieden. Das passierte wirklich ganz so. Also wenn man Biografien liest, dann ist es immer wieder, oh, wieder Blutsturz, alle denken, er stirbt. Und ein paar Seiten später wieder, oh, Blutsturz, alle denken, er stirbt. Also es ist wirklich furchtbar, es muss furchtbar gewesen sein, auch für seine Frau und die ganze Familie. Aber gegen Ende seines Lebens in der Südsee ging es ihm wirklich sehr gut. Das Klima hat ihm sehr gut getan. Und er hatte halt sehr großes Heimweh nach Schottland. Er hat sich immer gewünscht, wieder nach Schottland zurückzukehren und auch in Schottland begraben zu sein. Aber er wusste eben auch, das ist nicht möglich.
Hm. Du warst auch im Writers Museum in Edinburgh. Findest du, dass die Ausstellung dort ihn wiedergibt?
Ja, in gewisser Weise schon. Die haben schon sehr viele Sammlungsstücke, die sehr speziell sind für seine ganze Biografie. Und ich finde schon, dass es das in gewisser Weise wiedergibt. Wobei ich glaube einfach, er war auch noch gerade in seiner, er war einfach auch so ein bisschen ein wilder. Er ist einfach so ein wilder Typ gewesen. Und das ist natürlich durch ein Museum und Papiere und Ausstellungsstücke einfach schwer zu transportieren.
Genau, ich erinnere mich nur noch an seine Lederstiefel, die sie da halt ausgestellt haben. Und im Gegensatz dazu sind ja die Puschen von Scott. Also irgendwie scheinen die überhaupt nichts gemeinsam gehabt zu haben, ne?
Ja, wobei er Sir Walter Scott sehr verehrt hat. Und tatsächlich ist Sir Walter Scott auch mal mit dem Großvater von Robert Louis Stevenson ebenfalls auf so einer Leuchtturminspektionstour gewesen und hat auch darüber geschrieben. Also es gibt schon so ein paar Parallelen.
Und nach deiner ganzen Recherche und du hast diese Persönlichkeit von Stevenson kennengelernt, bist du der Meinung, er ist ein Kind seiner Zeit gewesen?
Ja, schon, das merkt man.
Oder war er seiner Zeit voraus?
Er war sicherlich auch seiner Zeit voraus, weil er hat ja ein sehr unkonventionelles Leben geführt. Also er war ja mit einer weitaus älteren Frau verheiratet, hatte auch immer hat sich für ganz interessante Frauen auch interessiert, auch wie er gereist ist, wie er sich losgemacht hat, was ihn interessiert hat. Also da ist er ganz bestimmt seiner Zeit voraus gewesen. Auf der anderen Seite konnte er auch nicht so ganz aus seiner Haut. Also es gab in Edinburgh ja auch zu der Zeit die Edinburgh 7, also Frauen, die darum kämpften, Medizin studieren zu dürfen. Und das hat er so ein bisschen abgetan, weil er, glaube ich, das gar nicht begriffen hat. Er war jetzt nicht frauenfeindlich oder so, überhaupt nicht. Aber er hat einfach die als so ein bisschen unangenehm empfunden in ihrer Burschikosität, glaube ich. Und obwohl er anerkannt hat, dass die natürlich auch studieren wollen. Aber ihm ist, glaube ich, die Brisanz ihrer Situation gar nicht so klar geworden. Also insofern war er auch in seiner Zeit verhaftet, ganz bestimmt.
Und hat er damals auch schon Haggis gegessen?
Ja, also das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube, als Schotte muss man Haggis essen.
Hast du es mal probiert?
Nee, und er war ja auch ein großer Verehrer von Robert Burns. Und Robert Burns ist ja nun für das Haggis-Essen bekannt.
Gleich unterm Writers Museum gab es dann einen total guten Pub. Da gab es Haggis, also All You Can Eat.
Wow, nicht für mich.
Wenn Stevenson heute leben würde, wie würdest du ihn dir vorstellen? Also was für Geschichten würde er deiner Meinung nach schreiben? Oder ja, zumal halt in der Welt der Social Media. Was denkst du, wie würde er agieren?
Ich glaube, er würde sich für echte Menschen interessieren. Ich glaube, mit Fake News könnte man ihm nicht kommen. Der hat sich immer für echte Menschen interessiert, auch als er nach Amerika gereist ist. Er ist ja mehrfach auch nach Amerika gereist und er ist dann echt so Holzklasse gereist und bei den nicht so reichen Passagieren. Und es hat ihn immer viel mehr interessiert, auch was die normalen Leute so machen, obwohl er natürlich die Distanz hatte, weil er kam aus gutem Haus und seine Eltern hatten auch Geld und die haben ihn auch immer wieder aufgefangen, wenn er mal wieder pleite war. Aber ihn hat das immer ganz stark interessiert und ich glaube, ihn würde heute auch, er würde nichts mit Fake News zu tun haben wollen, sondern er würde sich dafür interessieren, wie die Menschen wirklich leben.
Genau, aber er hätte auf jeden Fall einen Account, ne?
Das ganz bestimmt.
Ja, du hattest eingangs erzählt, dein Verlag hat dir das Thema vorgeschlagen. Und ist das für dich als Autorin eigentlich ein Unterschied, ob du so nach Auftrag etwas schreibst oder ob dieses Thema aus dir raus will?
Bei diesem Thema war es ja so, dass es so zweigleisig gewesen ist. Das hat ja gesagt, dass ich halt auch schon mich damit beschäftigt hatte. Insofern traf sich das einfach sehr gut. So richtig reine Auftragsarbeiten habe ich noch nie geschrieben. Also es ist eigentlich immer so, dass ich immer über was schreibe, was mich selber auch interessiert und begeistert. Und ich habe ja auch gerne Themen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe und in die ich mich erstmal einarbeiten muss. Und das ist halt ein großes Geschenk meines Berufs, dass ich eben neue Themen für mich entdecken kann. Ob das jetzt die barocke Gartenkunst in Blüte der Zeit ist oder der Grachtenbau und die niederländische Geschichte in Krone der Welt oder die Wachsmalerin, die Hansetochter, die Fechtclubs im 17. Jahrhundert, die Tochter des Fechtmeisters. Es gibt es einfach so in Themen einzutauchen und so eine reine Auftragsarbeit, das habe ich eigentlich noch nie gemacht.
Ah, okay. Und wo du gerade so viel von Themen erzählst, also nach dem Buch ist ja immer schon vor dem Buch. Was würden wir denn von dir in Zukunft lesen?
Ich schreibe gerade den 9. Sylt-Krimi, den 9. Teil meiner Sylt-Krimi-Reihe. Und der wird auch Ende März wieder erscheinen. Der heißt Höllische Küste. Und danach darin ermittelt Liv Lammers mit ihrem Team vom K1, der Mordkommission Flensburg, wieder mal auf Sylt.
Und historisch, hast du da auch noch was irgendwie in Planung?
Ja, darüber kann ich aber noch nichts sagen. Das ist noch ein bisschen zu lange hin. Kann ich noch nichts verraten, aber das ist ein sehr schönes Thema und das wird etwas ganz anderes werden wieder. Also ich springe wieder in der Zeit. Also ich bin so ein richtiger Zeitreisende und das finde ich auch total großartig, dass ich immer mal wieder so in der Zeit herumflippen darf.
Was ist denn eigentlich die beste Zeit bisher gewesen, über die du schreiben durftest?
Das ist eine schwere Frage. Ich mag eigentlich alle Zeiten irgendwie gern. Also ich hab auch ein Faible so für das 12. Jahrhundert, 12. bis 13. Jahrhundert. Jede Zeit ist halt auch total anders. Ich habe mich auch viel mit Frauenleben beschäftigt. Und auch das ist so, Frauen haben zu allen Zeiten unterschiedlich gelebt. Da kann ich sagen, Mittelalter ist Mittelalter oder frühe Neuzeit ist frühe Neuzeit. Frauenleben oder Männerleben haben immer anders ausgesehen regional. Und ich finde eigentlich viele Zeiten sehr spannend.
Ja, das lässt ja hoffen auf einen ganz tollen historischen Roman von dir. Okay, unsere Zeit ist heute leider schon wieder um, liebe Sabine. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir über Leuchttürme zu reden.
Ich kann nur empfehlen, mal nach Schottland zu reisen und sie in echt anzugucken. Es ist nämlich ganz, ganz großartig.
Genau. Vielen, vielen Dank jedenfalls, dass du dir heute für diese Sendung Hörbahn on Stage die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die tollen Fragen, liebe Heike. Und viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Zuhörer, das war eine Sendung im Format Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war Sabine Weiß mit ihrem Roman Die Leuchttürme der Stevensons. Mein Name ist Heike Stepprath und wenn Ihnen die Lesung und die ausführliche Diskussion gefallen haben, finden Sie 235 weitere Folgen auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.